Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank.
NZZ Megaherz. Körperkult. Hallo und herzlich willkommen zu NZZ Megaherz. Ich bin Jenny Rieger und wir starten diese letzte Folge in unserer Staffel Körperkult mit einem Gedankenexperiment. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid knapp bei Kasse. Was würdet ihr verkaufen? Ein altes Fahrrad? Den Fernseher? Oder vielleicht die eigenen Haare? Das klingt jetzt erstmal nicht so abwegig. Man kann durchaus seine eigenen Haare abschneiden und verkaufen. Das wäre auch rechtlich nicht weiter problematisch. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr geht vielleicht noch einen Schritt weiter. Würdet ihr einen Goldzahn ziehen und versteigern? Oder eine eurer Nieren zum Kauf anbieten? Da wird es kompliziert, denn natürlich darf ich meine Niere nicht einfach so verkaufen, egal ob ich das freiwillig tue. Wem also gehört mein Körper? Warum darf ich über manche meiner Körperteile verfügen, über andere aber nicht? Darüber möchte ich heute sprechen, und zwar mit der Ethikerin Dr. Uta Müller, zugeschaltet aus Tübingen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Uta, aus medizinischer oder biologischer Sicht ist der Unterschied zwischen meinen Haaren und meiner Niere ja irgendwie relativ klar. Also meine Haare kann ich einfach so abschneiden, das tut nicht weh, die wachsen nach, ich kann auch ohne die leben. Bei der Niere sieht das ein bisschen anders aus. Aber was sagt denn jetzt die Ethikerin dazu?
Ja, die Niere ist insofern ganz anders für uns Menschen, weil sie ein integrierter Teil meines Körpers ist und lebenswichtig ist. Mhm. Natürlich kann ich noch mit meiner weiteren Niere leben, aber das ist doch was anderes als die Haare, wo es nicht wehtut, die abzuschneiden. Es gibt ja auch keine bleibenden Schäden, keine weiteren Konsequenzen, wenn ich mir die Haare schneide, die werden wieder wachsen, während die Niere eben doch diese Narbe bleibt. Und wenn die zweite Niere zum Beispiel nicht mehr funktioniert, was ja auch ein richtiges Problem werden kann, nämlich es kann dazu führen, dass ich sterbe.
Dr. Uta Müller ist 66 Jahre alt und leitet seit 10 Jahren den Arbeitsbereich Ethik und Bildung an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Sie hat Philosophie und politische Wissenschaften in Heidelberg und in München studiert. Danach war sie lange als Redaktorin und Übersetzerin für verschiedene Verlage tätig. Utas Arbeitsalltag ist abwechslungsreich. Sie befasst sich mit verschiedenen Fragen der angewandten Ethik. Da geht es dann um Gen-Editing mit der CRISPR-Cas9-Methode zum Beispiel, um Demokratie und Rechtsextremismus oder auch um ethische Fragen digitaler Werbung. Uta Müller ist außerdem Mitherausgeberin eines Buchs mit dem Titel »Wem gehört der menschliche Körper?«, erschienen 2010 im Mentis Verlag. Mit den Dingen, die mir gehören, kann ich ja machen, was ich will. Ich darf sie auch kaputt machen. Also mein Laptop, mein Fahrrad, meine Jeans darf ich zerschneiden oder in den Fluss werfen oder was auch immer. Mit dem Körper ist das dann aber irgendwie nicht so, oder?
Nein, mit dem Körper ist es nicht so. Und es hängt damit zusammen, dass wir den Körper nicht besitzen, wie wir ein Auto besitzen oder ein Fahrrad besitzen, sondern die These ist eben, dass wir Körper sind, also dass wir mit dem Körper so eng verbunden sind, dass unser Selbst eigentlich ohne unseren Körper ja nicht zu denken ist. Mhm. Natürlich kann ich, man kann Nieren rausnehmen, man kann natürlich auch operieren und ich bin dann trotzdem noch mein Körper, aber es ist klar, dass jede Veränderung des Körpers eine Veränderung meines Selbsts ist und deshalb wird das so problematisch, wenn tatsächlich an dem Körper sozusagen massiv eingegriffen wird. Wie gesagt, Haare schneiden, kämmen, waschen ist ja alles kein Problem, sind ja auch Körpermanipulationen, aber Operationen sind natürlich eine ganz andere Ebene des Eingriffs in den Körper.
Es wird ja auch deswegen so kompliziert. Also eben, ich kann jetzt grundsätzlich nicht sagen, mein Körper gehört mir, aber dann sobald gewisse Teile von mir abgetrennt werden, sag ich mal, werden diese Dinge dann zur Sache zu einem gewissen Grad? Und ich meine irgendwie, welche Dinge werden das und welche dann vielleicht auch nicht?
Ja, manche Dinge werden dann zur Sache tatsächlich. Also zum Beispiel, wenn ich Blut spende, dann spende ich das und die werden das benutzen und werden damit vielleicht auch sogar Geld verdienen, wobei ich kein Geld dafür bekomme, sondern ich kriege ja nur eine Aufwandsentschädigung. Das finde ich unproblematisch. Ich glaube, problematisch wird es dann, wenn mit den Dingen, die meinen Körper verlassen haben, eben noch weitere Dinge passieren, die ethisch relevant sind. Also zum Beispiel, wenn aus manchen Zellen eben zum Beispiel Kinder produziert werden würden oder wenn auch Zellkulturen gemacht werden, die später zum Beispiel mit CRISPR-Cas zum Beispiel genetisch eingesetzt werden würden. Mhm. Da sind ja dann Konsequenzen zu bedenken, die vielleicht auch andere Personen noch betreffen und vielleicht sie die sogar schädigen oder sogar andere Personen, nämlich Kinder, entstehen lassen. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension, als wenn ich meine Haare hergebe.
Okay, also ich glaube, das müssen wir so nach und nach ein bisschen versuchen auseinanderzudröseln. Diese Geschichte mit dem, dass man den Körper nicht besitzen kann, das ist ja jetzt auch nicht immer so gewesen. Seit wann gibt es denn diesen Grundsatz eigentlich?
Ja, diesen Grundsatz, glaube ich, hat vor allem tatsächlich der Philosoph Immanuel Kant vorgebracht, der eben gesagt hat, wir sind moralische Subjekte, wir sind autonom, wir sind frei, wir entscheiden über unseren Körper, aber wir haben da auch bestimmte moralische Verpflichtungen gegenüber und wir dürfen den nicht sozusagen zu einer Sache machen. Das war eben sein wichtiger Punkt. Also er hat geschrieben zum Beispiel, wir dürfen nicht mal einen Backenzahn verkaufen. Also das ist für ihn schon moralisch verwerflich, weil wir damit uns instrumentalisieren würden und das ist moralisch verwerflich und das dürfen wir uns selber gegenüber nicht machen. Wir dürfen natürlich auch andere Menschen nicht instrumentalisieren. Das ist noch ein anderer Punkt, der ihm total wichtig ist.
Ja, also man kann auch andere Menschen nicht besitzen oder Teile von denen quasi.
Nee, man kann sie nicht besitzen, aber er geht, glaube ich, noch weiter. Man darf sie nicht oder beziehungsweise nicht nur instrumentalisieren. Das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt.
Mhm. Was heißt denn instrumentalisieren in dem Kontext?
Also das heißt, wir machen sie zum Mittel für unsere Zwecke. Also ein Beispiel ist, ich gehe zum Bäcker und will Brötchen kaufen und ich instrumentalisiere sozusagen die Bäckersfrau. Das ist ja auch ganz in Ordnung, nur ich darf sie eben nicht nur instrumentalisieren. Ich darf sie nicht nur zu dem Zweck sehen, mir Brötchen zu verkaufen, sondern ich muss sie eben auch als ganzen Menschen sehen. Das heißt zum Beispiel, es könnte ja sein, dass sie im Oberstress ist und sich so verhält, dass man eigentlich geduldig sein müsste oder freundlich sein müsste, dann wird das von mir als moralischem Wesen eben auch verlangt, dass ich sie eben nicht nur als Mittel sehe, sie nicht nur instrumentalisiere, sondern sie eben auch als Mitmenschen sehe und sie entsprechend auch behandle.
Also dieser ethische oder philosophische Grundsatz ist ja auch in Recht übergegangen. Also es gibt da zum Beispiel, und das ist nur eins von mehreren, glaube ich, Gesetzespaketen auf nationaler und internationaler Ebene, ist das Übereinkommen des Europarats über Menschenrechte und Biomedizin von 1997. Und da heißt es, der menschliche Körper und seine Bestandteile dürfen als solches nicht zur Erzielung eines finanziellen Gewinns verwendet werden. Und dann gibt es aber da auch immer wieder so ein bisschen Grenzfälle, oder? Also in der Praxis, jetzt zum Beispiel bezogen auf Organhandel, ist die Lage ziemlich klar. Das ist in allen Ländern verboten, außer dem Iran. Aber wenn man jetzt zum Beispiel andere körperlichen Substanzen nimmt, also du hast schon Blut erwähnt oder auch Samenspende, da ist es ja nicht mehr ganz so einheitlich. Zum Beispiel bei der Samenspende habe ich mal nachgeschaut, da gibt es verschiedene Aufwandsentschädigungssätze, die aber unterschiedlich hoch sind in verschiedenen Ländern. Und da stellt sich dann auch die Frage, wo liegt die Grenze zwischen einer angemessenen Aufwandsentschädigung und dem Gewinn?
Ja, ich finde das wirklich ein sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, dass da klare Grenzen zu formulieren, ohne dass man wirklich an konkreten Fällen argumentiert, wirklich sehr schwierig ist. Mhm. Ich denke, der springende Punkt ist mit dem Organhandel oder auch mit dem Handel mit menschlichen Körpersubstanzen, dass sehr gut aufgepasst werden muss, dass da also tatsächlich Menschen nicht nur instrumentalisiert, sprich letztlich ausgebeutet werden. Das heißt, dass Menschen eben sozusagen darauf hoffen, finanziell entschädigt zu werden oder finanzielle Profite davon zu ziehen, dass sie ihre Substanzen oder auch tatsächlich auch Organe verkaufen. Und da muss man tatsächlich sehr streng sein, weil wir wissen, was Menschen tun, wenn sie unter großem finanziellen Druck sind.
Ja.
Und da, finde ich, kann man ruhig streng sein. Ich meine, ein anderes ethisches Problem, was Samenspende betrifft, und das wird ja auch breit diskutiert, ist eben, dass daraus Kinder entstehen. Aber das ist sozusagen ein anderes Problem. Das hat mit sozusagen mit dem Handel erstmal nichts zu tun.
Ja. Jetzt ist ja hierzulande und in vielen anderen Ländern auch Samenspende erlaubt, Eizellspende nicht. Was ist da der Unterschied?
Ja, da ist der Unterschied, dass die Eizellspende eben ein sehr aufwendiges Verfahren ist, ein großer Eingriff in den weiblichen Körper. Also man muss Hormone nehmen, man muss operiert werden. Abgesehen davon, dass natürlich auch das ethische Problem ist, dass daraus natürlich wieder Kinder entstehen. Ja. Genauso wie natürlich auch Samen, aber der springende Punkt ist hier der Eingriff in den weiblichen Körper.
Ich glaube, ja, also jetzt haben wir das schon so oft erwähnt mit eben dieser Problematik, dass die Lage sich eben ändert, wenn Kinder entstehen können, oder? Ich glaube, da müssen wir nochmal expliziter drauf eingehen und auch vielleicht sonst. Es sind ja da viele ethische Probleme, die gesellschaftlich auch im Moment gerade sehr, sehr aktiv diskutiert werden, die mit weiblicher Reproduktionsfähigkeit vor allem zu tun haben. Sprich Leihmutterschaft zum einen, die Eizellspende und auch das Recht auf Abtreibung. Ist die Frage, wem gehört der weibliche Körper, irgendwie nochmal gesondert zu behandeln?
Also ich glaube, diese Frage ist deshalb so brisant, weil ja auch in der Geschichte eben der weibliche Körper immer wieder tatsächlich so gesehen wurde als verfügbar tatsächlich. Mhm. Ich glaube, das ist so eine lange Geschichte und erst in den letzten Jahrzehnten gab es dagegen eben auch den Aufstand. Also wir erinnern uns, also über Abtreibung hat eben lange der Vatikan mit sozusagen oder wollte mitentscheiden. Mhm. Also alte Männer haben oder wollten entscheiden, was Frauen, wir, sage ich jetzt mal, mit unseren Körpern machen sollen oder machen dürfen oder nicht machen dürfen. Und das ist schon durch diese, ich glaube, gerade durch diese Gebärfähigkeit von Frauen, also Frauen kriegen halt nun mal die Kinder, gibt es da andere ethische Probleme, die sich eben jetzt neuerdings, Gott sei Dank, anders stellen und anders behandelt werden, auch in der Medizin, auch in der Gesellschaft natürlich.
Nehmen wir doch mal jetzt als Beispiel so die Leihmutterschaft. Also die ist in Deutschland illegal, das ist in der Schweiz illegal. In den USA zum Beispiel ist das erlaubt. Und ich glaube, erst Leihmütter, die das zum ersten Mal machen, die bekommen dafür so zwischen 45.000 und $55.000 im Schnitt. Das ist ja dann irgendwie auch relativ schwierig zu bewerten, oder? Also ist das dann eine Kommerzialisierung der Gebärfähigkeit in dem Sinne, wie das eigentlich jetzt zum Beispiel in diesem Übereinkommen des Europarats zu vermeiden wäre?
Also ich finde es auch tatsächlich schwierig zu bewerten. Ich wäre da tatsächlich auch von Seiten der Ethik her sehr vorsichtig. Also was ich auf jeden Fall eben sagen würde aus dem, was ich am Anfang zu dem Körper gesagt habe, also Leihmütter sind eben keine Objekte, sie sind keine Gegenstände, sondern sie sind Subjekte, fühlende, empfindende Wesen. Und ich finde, das Allerwichtigste eigentlich bei der ganzen Frage ist, wie werden sie behandelt und wie werden sie vor allem von den auftraggebenden Personen behandelt? Und man muss sich ja vorstellen, man ist schwanger monatelang, man entwickelt eine Beziehung zu dem Kind, irgendeine, wenn man auch sozusagen versucht, die irgendwie auf Abstand zu halten, aber die wird sich entwickeln, das Kind bewegt sich ja in einem und so weiter. Man muss das Kind auf die Welt bringen, gut, das ist in der Regel ein Kaiserschnitt, aber ein Kaiserschnitt, da ist man auch fünf Tage im Krankenhaus mit allen, hat eine Operationsnarbe und so weiter und so fort. Also das ist ein massiver Eingriff in den menschlichen Körper und nach dem, was ich am Anfang gesagt habe, ist das eben ein massiver Eingriff in die Personalität dieser Leihmutter. Und das, finde ich, ist sozusagen der ethische Knackpunkt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum das in vielen Ländern eben verboten ist. Gut, Deutschland hat auf jeden Fall die Regelung, Mutter ist diejenige Person, die das Kind geboren hat. Wobei ich mit diesen Definitionen von Begriffen immer sehr vorsichtig wäre. Ja. Die helfen uns oft nicht weiter, weil ich meine, Adoptivmütter sind auch Mütter und haben die Kinder auch nicht geboren. Also ich denke, man muss wirklich an die ethischen Konflikte, an die ethischen Fragen rangehen und kann dann erst sozusagen entscheiden, wie schwerwiegend eben auch dieses Phänomen oder diese Möglichkeit der Leihmutterschaft tatsächlich ist.
Ich glaube, wenn man das Thema oder so diese Frage, die wir am Anfang aufgemacht haben, wem gehört mein Körper, aufmacht, dann ist eine der ersten Assoziationen, sind diese Slogans wie My Body, My Choice oder auch Mein Bauch gehört mir. So wurde es, glaube ich, in den 70ern formuliert. Also eben rund um das Recht auf Abtreibung. Und da heißt es ja eigentlich auch, also Frauen sollen Recht auf Selbstbestimmung haben. Da finde ich halt, inwiefern ist das dann auf die Leihmutterschaft auch anwendbar, oder? Also ich meine, sollten vielleicht Frauen da auch das Recht auf Selbstbestimmung über diesen Teil der Reproduktionsfähigkeit haben?
Also ich finde, ja, man kann zunächst mal nicht davon ausgehen, dass die Frauen sozusagen ausgebeutet werden. Hm. Es kommt immer wieder natürlich auf den Kontext an. Ja. Aber erstmal ist es natürlich eine autonome Entscheidung von ihnen, eine freiwillige Entscheidung. Also sie werden ja nicht gezwungen. Gut, sie haben natürlich finanzielle Vorteile davon, ja. Aber eigentlich ist es kein Zwang und insofern kann man erstmal auch nicht von Ausbeutung sprechen. Das wäre natürlich ethisch sowieso fragwürdig, aber nee, ich würde auch sagen, es ist eine autonome Entscheidung. Die Frage ist halt, die ich den Leihmüttern eben sozusagen ans Herz legen würde, dass sie die Bedeutung dieser Entscheidung sich wirklich sehr, sehr gut überlegen sollen. Mhm. Es ist eine autonome Entscheidung, aber es bedeutet eben also nicht nur 9 Monate Schwangerschaft, sondern es wird Folgen haben. Es sind Risiken natürlich damit verbunden. Was passiert, wenn das Kind behindert ist zum Beispiel? Ich weiß nicht, ich habe da keine Ahnung, was dann passiert. Mhm. Und was passiert, wenn sie so eine innige Beziehung zu dem Kind aufgebaut haben, dass sie es zum Beispiel nicht schaffen, hinterher das Kind herzugeben. Mhm. Also lauter solche Sachen, die finde ich bei so einer Entscheidung, die zwar ja autonom ist, finde ich auch, aber die Frauen sehr, sehr gut überlegen müssten. Und ich bin nicht sicher, inwiefern darauf Wert gelegt wird in solchen Verträgen zwischen auftraggebenden Personen und Leihmüttern.
Ja. Also würdest du dann sagen, also jetzt mal so aus deiner Warte, würdest du sagen, es ist gut, dass es dieses Verbot gibt oder?
Ja, ich bin tatsächlich, bin so ein bisschen ambivalent, muss ich sagen, weil viele Personen, das muss man einfach auch sagen, leiden sehr, sehr darunter, keine Kinder zu haben. Mhm. Das ist, macht man ja nicht einfach so, sondern die leiden wirklich darunter. Ja. Vielleicht abgesehen davon, dass natürlich manche das auch, für manche das auch so ein Luxus ist, das Kind nicht selber austragen zu müssen, irgendwelche Stars, Celebrities oder so. Das finde ich natürlich schon bisschen bedenklich, aber viele leiden eben sehr darunter und die Frage ist, ist es das wert, die Leihmutterschaft, dieses Leiden sozusagen aufzuheben, dadurch, dass man eine Leihmutter engagiert? Also ich bin wirklich so ein bisschen hin und her gerissen und also was man immer so ein bisschen befürchtet ist, dass es halt womöglich dieses berühmte Dammbruchargument, dass es halt Überhand nimmt, wenn man es erlaubt. Ich kenne, also jetzt habe ich mich tatsächlich mit den Zahlen nicht mehr befasst. Ich weiß nicht die Zahlen in den USA, aber immer wieder hört man ja auch von riesigen Problemen, die das gibt. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass es in Deutschland und in der Schweiz verboten ist.
Okay, ja.
Auch wenn ich irgendwie immer so mit Verboten von Seiten der Ethik immer so ein bisschen Probleme habe.
Wir sind gleich zurück.
Was haben Geld, Glück und Zukunft miteinander zu tun? Das hören Sie im Finanztanz, dem Podcast der Aargauischen Kantonalbank, der Finanzwissen informativ, kurz und sympathisch auf den Punkt bringt. Jetzt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Also jetzt haben wir ja schon ziemlich viel über so diese Kommerzialisierungsebene geredet, aber es gibt ja diese Thematik rund um Modifikation meines eigenen Körpers. Also es ist ja eigentlich vieles möglich, von Tätowierungen zu sonstigen kosmetischen Eingriffen, mittlerweile auch operativ, also auch so weit, dass man eigentlich hinterher kaum noch zu erkennen ist. Gibt es da irgendwelche ethischen Überlegungen dazu?
Gut, also erstmal kann man natürlich wieder sagen, also Menschen sind autonom, sie dürfen über ihren Körper natürlich bestimmen und sie dürfen natürlich auch sich für Operationen entscheiden. Ich finde halt da, sie sollen sich gut überlegen, was sie mit Operationen erreichen wollen. Also die Schönheitsoperationen, da sagen ja viele, also auch viele Frauen, ja, ich mache das nur für mich, ich habe da keinen Zwang. Mhm. Das mag schon sein, dass niemand sie zwingt, das direkt zu machen. Also ich hoffe, dass das in der Regel nicht vorkommt. Aber natürlich muss ihnen auch klar sein, dass sie natürlich gewisse Schönheitsnormen internalisiert haben, denen sie dadurch natürlich entsprechen wollen. Und gut, und das ist ja auch sozusagen das Ziel von bestimmten Operationen oder bestimmten Eingriffen, dass man zum Beispiel Anerkennung damit gewinnen will, Respekt gewinnen will, manchmal auch tatsächlich Liebe gewinnen will. Aber das sollte man sich eben auch nochmal klar machen, zu welchem Zweck man eigentlich diese Schönheits-OP oder diese Operation oder auch natürlich, es gibt auch anderes natürlich, Fitness, Diäten und so weiter, wozu man das denn eigentlich macht. Und so von ethischer Seite, finde ich, muss man immer überlegen, also wir würden immer sagen, ja, trägt das denn wirklich zu meinem guten Leben bei? Werde ich dadurch zufriedener? Und da würde ich an der Stelle eben auch nochmal zu tiefem Nachdenken raten und nicht, also auch gar nicht mit sozusagen dem gehobenen Zeigefinger kommen, sondern einfach nur an die Reflexionsfähigkeit von Personen appellieren, sich genau zu überlegen, was sie da tun und diese zeitliche Dimension auch nochmal zu überlegen.
Ja, das finde ich ganz interessant. Also so auf der einen Seite gibt es ja die ethischen Überlegungen, die so ein bisschen regeln, wie wir als Gesellschaft mit dem Körper umgehen und auch die Körper anderer Menschen, oder? Aber dann auch so ein bisschen, inwiefern könnten diese Überlegungen vielleicht auch mein Verhältnis zu meinem eigenen Körper formen?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass man anregen sollte, ja, eine vielleicht verstärkte Diskussion, vielleicht auch gerade angesichts von den digitalen Medien, gab es ja auch eine Folge hier, was eben auch medial sozusagen vermittelt wird an Körperidealen, an Körpernormen und welche Auswirkungen die insbesondere auf junge Menschen hat, auf auch ganz junge Menschen. Und ich denke, da wäre auf jeden Fall eine kritische Reflexion dieser Normen und auch eine kritische Reflexion dessen, was man da, also dieser Machbarkeit, das wäre auf jeden Fall notwendig. Und hier kommt wieder das ins Spiel, eben mein Körper ist ja nicht ein Ding, was ich eben sozusagen shapen kann und enhancen kann, wie ich will, weil man muss ja immer wirklich tatsächlich bedenken, es ändert mich selber, es ändert mein Subjekt, es ändert mein Selbst. Also das menschliche Leben ist ja so, hat ja so viele Dimensionen, die für Zufriedenheit und Glück sorgen. Und hier in unserer Gesellschaft spielt natürlich das Äußere, die äußere Erscheinung natürlich eine große Rolle. Und wir alle sind nicht frei davon, also niemand ist davon frei. Die Frage ist halt nur, was unternehmen wir, um diesen teilweise eben auch sehr strikt vorgegebenen Normen an Schlankheit, Faltenfreiheit, Jugend natürlich auch, denen zu entsprechen.
Uta, wir bereiten für unsere Gäste immer so ein paar schnelle Fragen vor zum spontanen Antworten. Die würde ich dir jetzt einfach mal stellen.
Ja.
Das beeindruckt mich besonders am menschlichen Körper.
Ja, dass er so widerstandskräftig ist, also dass er zum Beispiel Marathons läuft und Geburten übersteht oder mehrere Geburten übersteht, das finde ich wirklich faszinierend.
Diese körperliche Erfahrung hat meinen Blick auf die Welt verändert.
Ja, tatsächlich, glaube ich, hat die Geburt insbesondere meines ersten Kindes meinen Blick auf die Welt verändert, weil ich tatsächlich viel da erlebt habe, viel ausgehalten habe und hinterher das dann doch wieder auch in gewisser Weise ist das so in den Hintergrund geraten, sodass ich eben auch noch ein zweites Kind bekommen habe.
Das liebe ich an meinem Job als Ethikerin.
Dass wir total vielfältige Themen haben, die wir aus ethischer Sicht betrachten können. Und eigentlich kann man, glaube ich, fast alles sozusagen auf so eine ethische Ebene heben und mit ethischem Blick betrachten. Und das finde ich einfach wunderbar.
Das mag ich nicht an meinem Job als Ethikerin.
Dass manchmal von mir verlangt wird, dass ich sagen soll, was Menschen tun sollen oder dürfen. So verstehe ich meine Aufgabe überhaupt nicht. Also ich verstehe meine Tätigkeit als Ethikerin immer als Anregung zum Nachdenken, aber nicht als sozusagen Moralapostel oder als jemand, der Gebote oder Verbote ausspricht.
Ich würde mal versuchen, kurz zusammenzufassen, was ich glaube, verstanden zu haben. Vielleicht kannst du mich dann irgendwann mal ein bisschen korrigieren. Also diese Regeln, auch ethischen Regeln, die dann vielleicht auch in rechtliche übergehen, haben den Sinn einerseits, so die Sitte zu schützen, Benachteiligungen oder Ungleichheiten zu verhindern und irgendwie zu verhindern, dass Menschen sich selbst verletzen. Ist das ungefähr richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also die Idee, dass Menschen natürlich alle gleiche Rechte haben, gilt natürlich auch in Bezug auf das, was sie mit ihrem Körper tun.
Ja.
Dürfen oder sollen oder wollen.
Mhm. Ja. Und ich glaube, heutzutage kommen wir ja eigentlich ein bisschen wieder in die Verlegenheit, mehr über solche Dinge nachzudenken, weil es mehr Möglichkeiten gibt, den Körper und Teile des Körpers zu verwerten. Also ein Beispiel ist, dass man Gene sequenzieren kann, dass man Zellkulturen herstellen kann im Labor, die dann auch verwendet werden können. Und wenn das halt immer häufiger vorkommt und wenn es halt irgendwie auch möglich ist, zum Beispiel anhand von genetischer Information sehr, sehr viel über einen Menschen rauszufinden, verändert das auf irgendeine Weise aus ethischer Sicht den Umgang mit dem Körper?
Ja, ich glaube schon, weil diese Gene, die man da eben sequenziert und dann extrahieren kann und dann eben mit zum Beispiel eben CRISPR-Cas irgendwo einsetzen kann, das ist natürlich ein tatsächlich wirklich ein massiver Eingriff in die genetische Ausstattung von Menschen. Und da ist ja auch die Frage, wir wissen überhaupt noch nicht, was genau passiert, wenn das eingesetzt wird und dann in den Menschen, bei manchen Dingen weiß man, was dann passiert. Also manchmal werden ja auch Krankheiten geheilt, ist ja auch sehr gut. Aber wir wissen nicht, was passiert, wenn diese Menschen Kinder bekommen, was vererben sie? Ich finde, da ist das ethisch Interessante eben, dass damit sozusagen mit dem Extrahieren von genetischem Material und dann ins Verpflanzen in andere Personen eben andere Personen womöglich genetisch verändert werden und wir wirklich noch nicht genau wissen, was da genau passiert, dann auch später mit in späteren Generationen. Ich finde, da ist es diese Bedenken der Risiken ist da einfach noch nicht ausreichend untersucht und analysiert.
Das ist ja auch ein total schwieriges Problem, oder? Also ich meine, wie kann man jetzt zum Beispiel auch mit dieser ganzen Debatte rund um Forschung an menschlichen Embryonen, oder? Also so, wie kommt man überhaupt an den Punkt, genug Informationen zu haben, um solche Regeln festlegen zu können?
Ja, genau, die faktischen Informationen sind wichtig, wobei ich denke gerade, also beim Embryonenschutz, bei der Embryonenforschung ist natürlich immer das Thema, das sind potenzielle Kinder, potenzielle Menschen. Ne? Und wenn man, also ich finde, wenn man sich klar macht, was Embryonen sind, wenn sie sozusagen dazu gedacht sind, in eine Frau eingepflanzt zu werden und dann, dass die Frau dann schwanger wird, dann merkt man, was für eine Bedeutung die haben. Ne? Und sie sind natürlich in einem anderen Kontext, wo an ihnen irgendwie medizinisch geforscht wird, werden sie natürlich komplett anders gesehen. Die Frage ist halt nur, ist das in Ordnung, dass man auf der einen Seite sie gesehen werden als sozusagen die zukünftigen Kinder eines Paares und auf der anderen Seite als Material, mit dem irgendwie immer geforscht werden kann. Also ich finde das schon, also auch da finde ich, sind unsere Intuitionen irgendwie schon so, dass es irgendwie knirscht und dass man da schon auch zu Recht sich überlegt, ob es da nicht tatsächlich Beschränkungen gibt im Herstellen von Embryonen und an der Forschung an Embryonen.
Da stellt sich wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen diese Frage nach einem möglichen Dammbruch. Oder also ich meine, wenn man halt irgendwie sagt, man fängt jetzt an mit CRISPR-Cas verschiedene genetische Veränderungen vorzunehmen, wo hört das dann auf?
Ja.
Inwieweit modifiziert man dann halt irgendwie Menschen über das, sage mal, Menschliche hinaus?
Ja, auf jeden Fall. Also gut, es wird ein großer Unterschied gemacht, ob mit CRISPR-Cas Krankheiten, also genetische Krankheiten geheilt werden sollen, also zum Beispiel Sichelzellenanämie, das kann man offenbar mit CRISPR-Cas sehr gut therapieren. Aber natürlich, wenn Menschen kommen und sagen, ich möchte gerne ein Kind, das ein bestimmtes Gen hat, um ganz muskulär zu werden, das gibt's offenbar, weil es später mal Basketball werden soll, dann ist das natürlich auch schon wieder ethisch, würde ich sagen, bedenklich und greift also eigentlich auch schon in die Autonomie des Kindes ein. Vielleicht will das gar nicht Basketballer werden, sondern was anderes.
Absolut, ja. Also eben, da kommen dann irgendwie auch gleich so Gedanken auf an eine mögliche Klassengesellschaft und die sich leisten können, die modifizieren dann ihre Kinder und alle werden Basketballer und Juristen und die anderen haben irgendwie Pech gehabt.
Auf jeden Fall, ja.
Ist dann, ja, weiß ich nicht, was würdest du sagen? Also ist dann das Fazit irgendwie eher, wir lassen da besser die Finger davon oder wir sagen einfach so, jetzt und auf immer da gibt es einfach gewisse Beschränkungen und so eine Linie, die wird einfach nicht überschritten?
Nee, also ich glaube, die Finger davon lassen, das wird ja nicht funktionieren. Also das, ja. da, das wird ja trotzdem geforscht. Also wir wissen ja eben auch von Ländern in China zum Beispiel, da wird ohne große Grenzen geforscht. Da können wir natürlich nicht eingreifen. Aber was wir für uns, glaube ich, machen sollten, ist, dass wir mit den Kollegen der Medizinethik forschen zusammen. Also dass wir sozusagen gleich bei der Forschung versuchen, für ethische Fragen zu sensibilisieren, dass wir gleich die Kollegen, Kolleginnen, die sich da mit den besonderen ethischen Fragen eben auch, was die Gentechnik betrifft, was diese Zellforschung betrifft, dass man die mit ins Boot holt bei der Forschung und auf die dann eben auch hört und gleich von Anfang an denkt, was sich für wirklich schwerwiegende ethische Fragen darstellen könnten. Und dann hätte man sozusagen von Anfang an einen kritischen Geist dabei, der eben vielleicht auch manchmal sagt, no, hier ist jetzt eine Grenze, hier sollte man jetzt irgendwie stoppen oder hier sollte man anders verfahren oder so.
Und das ist im Moment nicht so üblich.
Also gut, es wird auf jeden Fall, natürlich wird bei Forschung am Menschen werden ja immer die Ethikkommissionen mit reingeholt. Also es gibt viel ethische Forschung zu CRISPR-Cas natürlich, zu den sozialen, legalen und ethischen Folgen. Also da wird auf jeden Fall viel gemacht. Das ist klar. Also da sind wir eigentlich schon gut dabei, glaube ich.
Ja, gut. Also das auf jeden Fall weitermachen.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein Punkt, auch die Medizin. Studierenden sollten sozusagen auch gleich mit ins Boot geholt werden. Also sie müssen ja ein bisschen Ethik machen, aber das ist vielleicht ein bisschen wenig. Ja. Aber dass sie sozusagen auch sensibilisiert werden für ethische Fragen ihres Berufs, auch gerade mit diesen neuen Technologien, das wäre sicher auch wünschenswert, dass das noch mehr geschieht. Das sind die zukünftigen Ärzte und Ärztinnen, die behandeln und forschen. Das wäre, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt.
Also Uta, so abschließend, wenn wir nochmal diese Frage aufmachen, wem gehört denn mein Körper?
Ja, erstmal mir selber natürlich, weil ich mein Körper bin, würde ich sagen. Also ich bin verkörpertes Selbst und insofern gehört er mir. Ich kann natürlich auch auf mich schauen, auf meinen Körper und ich gucke in den Spiegel und also ich kann ihn objektivieren natürlich auch, aber trotzdem würde ich immer sagen, ja, eigentlich gehört mein Körper nicht mir, sondern ich bin mein Körper.
Ja. Vielen, vielen Dank, Uta Müller, für das Gespräch.
Ich danke. Vielen Dank.
Das war's für heute mit NZZ Megahertz und es war die letzte Folge in unserer Staffel Körperkult. Wie hat euch denn diese Staffel gefallen? Das würde ich sehr gerne wissen. Wenn ihr uns das mitteilen mögt, dann schreibt doch bitte eine Mail an megahertz@nzz.ch. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Nächste Woche hört ihr noch eine kleine Bilanz zur Staffel von Alice und mir. Und wenn ihr Interesse haben solltet an noch mehr Inhalten der NZZ, dann könntet ihr ein Probeabo lösen. Einen Link zu unseren Abo-Angeboten findet ihr in den Shownotes. Ebenso wie weitere nützliche Links. Ich bin Jenny Rieger und bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und eine schöne Woche.